Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die wachsende Beliebtheit Seouls als Reiseziel. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea erzielt im Juni bislang höchsten Leistungsbilanzüberschuss. Ausländische Investmentbanken erhöhen Wachstumsprognose für Korea. Regierung kündigt KI-gestützten Wandel in Schlüsselindustrien an. Südkorea hat im Juni einen rekordhohen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Es war bereits der 2. Monat in Folge mit einem neuen Rekord. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag wies die Leistungsbilanz im Juni nach vorläufigen Schätzungen ein Plus von 49,73 Milliarden Dollar auf. Damit wurde das Rekordergebnis vom Mai in Höhe von 38,61 Milliarden Dollar übertroffen. In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 47,89 Milliarden Dollar erzielt. Die Ausfuhren hatten einen Wert von 112,37 Milliarden Dollar. Erstmals wurde die Marke von 100 Milliarden Dollar durchbrochen. Die Exporte von IT-Produkten, darunter Halbleiter- und Computerperipheriegeräte, wuchsen um 160,4% im Vorjahresvergleich. Führende ausländische Investmentbanken haben ihre Wachstumsprognose für die koreanische Wirtschaft für dieses Jahr erneut nach oben korrigiert. Nach Angaben des Zentrums für internationale Finanzen am Donnerstag rechneten 8 Investmentbanken Ende Juli für Südkorea im Schnitt mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 3,2%. Die durchschnittliche Prognose wurde damit um 0,2 Prozentpunkte nach 3% Ende Juni erhöht. Damit wurde seit April, damals 2,4%, den 4. Monat in Folge eine Korrektur nach oben vorgenommen. 6 der 8 Investmentbanken erwarten nun, dass die koreanische Wirtschaft um 3% oder stärker wachsen wird. JP Morgan erhöhte seine Prognose um 0,1 Prozentpunkte gegenüber Ende Juni auf 3,8%. Die Regierung will einen umfassenden industriellen Wandel durch die Verknüpfung der Schlüsselbranchen mit künstlicher Intelligenz einleiten. Einen entsprechenden Plan für die Innovation der Wirtschaftsstruktur präsentierte die Regierung bei einem Ministertreffen am Donnerstag. Die Regierung will demnach Maßnahmen zur KI-gestützten Fertigungsinnovation in der Stahlindustrie und Petrochemie noch im laufenden Jahr ausarbeiten. Für die Biobranche sollen ein umfassender Fahrplan für die KI-gestützte Entwicklung neuer Medikamente und Maßnahmen zur Förderung von Frontier-Unternehmen in den Bereichen Pharmazeutika und Biotechnologie entstehen. Für die Automobilindustrie wird angestrebt, eine gemeinsame KI-Plattform für die Produktion von Elektroautos und KI-Modelle für autonomes Fahren zu entwickeln. Im Schiffbauwesen soll Fertigungs-KI, beispielsweise Schweißroboter, entwickelt werden. Die Regierung plant, auf die 10 wichtigsten Industrien, darunter Stahl, Autos und Schiffbau, spezialisierte humanoide Roboter zu entwickeln. Ziel ist, physische KI zu einem Wachstumsmotor der nächsten Generation zu machen. In Südkorea herrschen weiterhin landesweit rekordhohe Temperaturen. Dies führt zu einem steilen Anstieg der Personenschäden infolge hitzebedingter Erkrankungen. Aktuell gilt die schwere Hitzewarnung, die höchste Hitzewarnstufe, für die Hauptstadtregion Seoul, Gyeonggi und Incheon und Teile der Provinz Gangwon. Davon betroffen sind auch einige Teile der Regionen Nord- und Südchola. Laut der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention kamen allein am 4. August 198 Patienten wegen hitzebedingter Erkrankungen ins Krankenhaus. Auch Nutztiere und Zuchtfische sind wegen der Hitze in Lebensgefahr. In der Provinz Südgyeongsang verendeten in diesem Jahr etwa 51.000 Tiere, einschließlich 43.000 Stück Geflügel, aufgrund der Hitzewelle. In Nord-Gyeongsang wurden mit 95.000 gestorbenen Tieren noch größere Verluste gemeldet. Die Mehrheit der Hitzetoten in diesem Jahr in Südkorea sind Menschen im Alter von 80 Jahren oder älter. Das Gesundheitsministerium erklärt am Donnerstag, dass das Risiko hitzebedingter Erkrankungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl bei den über 80-Jährigen am höchsten sei. Im Zeitraum vom 15. Mai bis 4. August dieses Jahres wurden landesweit insgesamt 2441 Hitzepatienten gemeldet. Bei den über 80-Jährigen beträgt die Zahl der gemeldeten Hitzepatienten 12,5 pro 100.000 Einwohner und ist damit am höchsten unter allen Altersgruppen. In 13 der 21 Todesfälle, die offenbar auf hitzebedingte Erkrankungen zurückzuführen sind, waren über 80-Jährige betroffen. Die Regierung beabsichtigt nicht, mittels Steuern die Wohnungspreise zu stabilisieren. Das erklärte das Präsidialamt angesichts der Kontroversen um den Reformplan der Regierung für das Steuersystem für Immobilien. Der Reformplan war am 3. August vorgestellt worden. In dessen Mittelpunkt steht die Erhöhung der Grundsteuer auf superteure Wohnimmobilien sowie solche Wohnungen, in denen die Eigentümer nicht selbst wohnen. Der präsidiale Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Song Ki-hong, bezeichnet am Donnerstag die Rationalisierung der Immobiliensteuern als Ziel der diesmaligen Reform. Es sollten eine fairere Besteuerung und eine bessere Steuergerechtigkeit sichergestellt werden, sagt er in einer Radiosendung. Außerdem hieß es, dass möglichst bald vielseitige Maßnahmen vorgestellt würden, einschließlich Angebotsmaßnahmen. Laut Fitch Ratings birgt die jüngste Volatilität am koreanischen Aktienmarkt nur ein begrenztes kurzfristiges Kreditrisiko. Diese Einschätzung teilte die globale Ratingagentur in einem Bericht am Mittwoch mit. Durch robuste wirtschaftliche Bedingungen Südkoreas und prudentielle Sicherheitsmaßnahmen im gesamten Finanzsektor werde die Stabilität des Finanzmarktes gestützt, hieß es. Die Ratingagentur richtete die Aufmerksamkeit eher auf die Möglichkeit der Übertragung der Volatilität an der Börse, auf den Wohnungsmarkt und das Vertrauen, als auf deren direkten Einfluss auf den Konsum. Eine Studie der Bank of Korea habe ergeben, dass nur etwa 1,3% der Aktiengewinne in den Konsum flössen, was auf einen relativ begrenzten Vermögenseffekt hindeute. Demgegenüber flössen etwa 70% der Aktiengewinne von Menschen, die keine Wohnung besitzen, letztendlich in Immobilienkäufe, hieß es. Das tägliche Handelsvolumen der gehebelten Single-Stock-ETFs ist erstmals unter die Marke von 1 Billion Won gesunken. Konkret sind es 16 Single-Stock-ETFs, einschließlich 2 Inverser-ETFs, die sich jeweils ausschließlich an der Kursentwicklung der Aktie von Samsung Electronics oder der von SK Hynix orientieren. Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange belief sich das Handelsvolumen dieser 16 ETFs am Mittwoch auf insgesamt 919,8 Milliarden Won oder rund 650 Millionen Dollar. Damit wurde erstmals seit der Einführung dieser Produkte am 27. Mai die Schwelle von 1 Billion Won unterschritten. Der Rückgang wird als Folge der verschärften Regeln gesehen. Am 31. Juli wurde die Mindesteinlage für diese Finanzprodukte von 10 Millionen Won, 7.050 Dollar, auf 30 Millionen Won erhöht. Vor dem Inkrafttreten der Maßnahme hatten die täglichen Transaktionen im Juli bei etwa 12 Billionen Won gelegen. Der Anteil der gehebelten Single-Stock-ETFs am gesamten Handelsvolumen mit ETFs fiel von 30-40% vor der Verschärfung der Regulierung auf 5,7% am 5. August. In der ersten Hälfte dieses Jahres sind 63 nordkoreanische Flüchtlinge nach Südkorea eingereist. Die Zahl sei auf 65,6% des Niveaus im selben Zeitraum des Vorjahres, damals 96 Personen, gesunken, teilte das Vereinigungsministerium am Donnerstag mit. Alle im ersten Halbjahr Eingereisten kamen erst nach einem Aufenthalt in einem Drittland nach Südkorea. Keiner von ihnen war direkt von Nordkorea nach Südkorea geflohen. In der Vergangenheit waren jährlich über 1000 nordkoreanische Flüchtlinge nach Südkorea gekommen. Die Zahl ist vor allem als Folge der verschärften Grenzkontrollen durch die nordkoreanischen Behörden nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea mit Isuyan am Mikrofon. Hier sind die heutigen Themen. Ein südkoreanischer Komik hat erstmals eine reguläre Wettbewerbskategorie des renommierten Eisner Awards gewonnen. Die Graphic Novel Bestattungskuchenladen Fegefeuer von Sanho setzte sich gegen starke japanische Konkurrenz durch. Mehr dazu im ersten Teil. Danach erfahren Sie, dass Südkoreas Gesamtbevölkerung weiter wächst. Allein dank Zuwanderung, während die Zahl südkoreanischer Staatsangehöriger seit Jahren sinkt und das Land offiziell zur hocheitrigen Gesellschaft geworden ist. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul ist bei jungen Reisenden aus aller Welt weiterhin besonders beliebt. In einer Leserumfrage des US-Reisemagazins Tracy Travel wurde Seoul zum 5. Mal in Folge zur beliebtesten Stadt unter der MZ-Generation weltweit gewählt. Der Erfolg zeigt, dass nicht nur K-Kultur, sondern auch Seouls besonderer Mix aus Lifestyle, Kulinarik und Natur immer mehr internationale Besucher anzieht. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Abschluss hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied Cry Again, gesungen von Davichi. Eine südkoreanische Comiczeichnerin hat eine der bedeutendsten Auszeichnungen der internationalen Comicbranche gewonnen. Die Künstlerin San Ho erhielt für ihre Graphic Novel Bestattungskuchenladen Fegefeuer in der englischsprachigen Version Purgatory Funeral Cakes den Eisner Award in der Kategorie Beste US-Ausgabe eines asiatischen Comics. Es ist das erste Mal, dass ein in Südkorea entstandener Comic in einer regulären Wettbewerbskategorie des Eisner Award ausgezeichnet wurde. Die Verleihung fand am 24. Juli im Rahmen der Comic-Con International statt, der weltweit größten Fachmesse für Comics und Popkultur, im Hilton San Diego Bayfront in San Diego. Bei der 38. Verleihung der Will Eisner Comic Industry Awards wurden an diesem Abend Preisträger in 32 Kategorien bekannt gegeben. Erschienen ist die US-Ausgabe im Verlag Dark Horse, übersetzt von Danny Lim. In der Kategorie werden Comics ausgezeichnet, die ursprünglich in Asien veröffentlicht und für den nordamerikanischen Markt ins Englische übertragen wurden. Bewertet werden dabei nicht nur die Originalwerke selbst, sondern auch die Qualität der Übersetzung, des Lektorats und der Gestaltung. In diesem Jahr setzte sich Sanos Werk gegen 4 japanische und taiwanesische Titel durch. Die Kategorie war lange Zeit fest in japanischer Hand. Seit ihrer Umbenennung im Jahr 2010 gingen mit einer einzigen Ausnahme im Jahr 2017 alle Preise an japanische Werke. Zuvor waren bereits mehrere südkoreanische Comics für den Eisner Award nominiert, darunter Werke von Kim Dong-hwa, Kim Suk Jendri Kim sowie Yeon Sang-ho und Choi Kyu-seok. Einen Sieg konnte allerdings keines von ihnen erringen. Bestattungskuchenladen Fegefeuer spielt in einem Laden, in dem für Verstorbene ganz besondere, einzigartige Kuchen gebacken werden. Hinterbliebene erzählen der Ladenbesitzerin Margot von den Speisen, die die Verstorbenen zu Lebzeiten geliebt haben, und von den Erinnerungen daran. Der daraus gebackene Kuchen soll den Verstorbenen auf seinem Weg stärken. Nach koreanisch-buddhistischer Vorstellung wandert die Seele eines Menschen 49 Tage lang durch eine Art Fegefeuer, bevor sie wiedergeboren wird. In episodenhaften Geschichten erzählt der Comic von Trauer und Verlust verschiedener Kundinnen und Kunden und entwickelt zugleich eine fortlaufende Erzählung um Margot und den Geisterboten Miro. Der Weg auf die internationale Bühne begann nicht bei einem großen Verlag, sondern durch Crowdfunding. San Ho startete 2019 auf der südkoreanischen Crowdfunding-Plattform Tumblebug eine Kampagne zur Finanzierung einer unabhängigen Buchausgabe. 2.505 Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligten sich. Am Ende kamen umgerechnet gut 50.900 Euro zusammen. 2021 erschien das Werk regulär beim Verlag Munhak Dongne. Im vergangenen Jahr wurde die Reihe mit dem dritten Band abgeschlossen. Die US-Ausgabe folgte im November desselben Jahres bei Dark Horse. Die Rechte an dem Werk wurden inzwischen in 9 Länder verkauft, darunter die USA, Taiwan, Japan, Russland, Vietnam, Polen, die Türkei, die Ukraine und Frankreich. 2022 erhielt Sano für das Werk bereits den Preis des Präsidenten der staatlichen koreanischen Content-Förderungsagentur KOKA im Rahmen des Korea Content Award. Bevor sie mit dem Comiczeichnen begann, arbeitete die Künstlerin an Storyboards für Filme. Zu ihren weiteren Werken zählen die Graphic Novels Regen und Schwimmen und Die Hexe ging in den Wald sowie Nanani in der Flasche. Ein Sprecher des Verlags Munhak Dongne erklärte, der Eisner Award berücksichtige bei der Bewertung stärker als der konkurrierende Harvey Award auch die Popularität eines Werks beim breiten Publikum. Die Auszeichnung bedeutet deshalb, dass der Comic im nordamerikanischen Markt als Mainstream-Werk anerkannt worden sei. Es handele sich um einen bedeutenden Erfolg, der das Wachstum der südkoreanischen Comicbranche zeige. Der 1988 ins Leben gerufene Eisner Award ist nach dem amerikanischen Comiczeichner Will Eisner benannt, der als Wegbereiter der Graphic Novel gilt. Eine Jury wählt zunächst aus den im Vorjahr in Nordamerika veröffentlichten Werken die Nominierten aus. Die endgültigen Preisträger werden anschließend von Fachleuten aus der Branche, Zeichnern, Lektoren und Verlegern gewählt. Zusammen mit dem Comic Festival von Angoulême und dem Harvey Award gilt der Eisner Award als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der internationalen Comicwelt und wird gelegentlich als Oscar der Comicbranche bezeichnet. Südkoreas Bevölkerung ist im dritten Jahr in Folge gewachsen, allerdings ausschließlich, weil immer mehr Ausländerinnen und Ausländer im Land leben. Die Zahl der südkoreanischen Staatsangehörigen selbst ist bereits das fünfte Jahr in Folge gesunken. Erstmals machten Ausländer mehr als 4% der Gesamtbevölkerung aus. Das geht aus dem Bevölkerungs- und Wohnungszensus 2025 hervor, den das Amt für Daten und Statistik am 28. Juli veröffentlichte. Demnach lebten Ende des vergangenen Jahres 51,82 Millionen Menschen in Südkorea, rund 12.000 mehr als ein Jahr zuvor, ein Plus von 0,02%. Während die Zahl der südkoreanischen Staatsangehörigen um 50.000 auf 49,71 Millionen sank, stieg die Zahl der ausländischen Einwohner um 70.000 auf 2,11 Millionen. Dass die Gesamtbevölkerung trotz der sinkenden Zahl der koreanischen Staatsangehörigen weiter wächst, liegt vor allem an ausländischen Studierenden und Arbeitskräften. Ihre Zahl stieg seit Jahren kontinuierlich. Gleichzeitig verschiebt sich die Bevölkerungsstruktur zunehmend. Mit schrumpfenden jüngeren und wachsenden älteren Jahrgängen nähert sie sich zusehends der Form einer umgekehrten Pyramide an. Unter den ausländischen Einwohnern waren zuletzt 236.000 internationale Studierende gemeldet, ein Anstieg um 36.000 oder 18,2% gegenüber dem Vorjahr. Dies war der stärkste Zuwachs unter den verschiedenen Aufenthaltskategorien. Auch bei Saisonarbeitern gab es einen Anstieg um 22.000, bei sonstigen ausländischen Arbeitskräften um 18.000. Besonders deutlich fiel der Anstieg außerhalb der Hauptstadtregion aus, etwa in den Provinzen Gangwon mit 10,4%, Südcheolla mit 10% und Nordgyeongsang mit 9,7%. Kyung Eun-suk, zuständige Abteilungsleiterin für den Zensus beim Amt für Daten und Statistik, führte dies auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurück. Die Bemühungen regionaler Universitäten um internationale Studierende und die Zuwanderungspolitik der Kommunen griffen hier ineinander, erklärte sie. Die Zahl der südkoreanischen Staatsangehörigen sinkt seit 2021 kontinuierlich von einem Höchststand von 50,13 Millionen im Jahr 2020 auf zuletzt 49,71 Millionen. Auch die Konzentration der Bevölkerung auf die Hauptstadtregion rund um Seoul hält an. Dort leben inzwischen 26,38 Millionen Menschen, das entspricht 50,9% der Gesamtbevölkerung, ein Anstieg von 1,4 Prozentpunkten gegenüber 2015. Im gleichen Zeitraum sank der Bevölkerungsanteil der südöstlichen Yeongnam-Region von 25,6 auf 24,2%, der südwestlichen Honam-Region von 11,2 auf 10,9%. Auch die Altersstruktur verschiebt sich rapide. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren schrumpfte um 393.000 oder 1,1% auf 35,87 Millionen. Die Zahl der Menschen ab 65 Jahren wuchs dagegen um 601.000 oder 5,9% auf 10,72 Millionen, Stand November des vergangenen Jahres, dem Stichtag der Erhebung. Damit machten Seniorinnen und Senioren zuletzt 20,7% der Bevölkerung aus, erstmals seit Beginn der Erhebung mehr als 20%. Südkorea gilt damit offiziell als sogenannte hochaltrige Gesellschaft. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sank zugleich erstmals seit Beginn der Statistik im Jahr 2015 unter 70% auf 69,2%. Auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter kamen zuletzt 29,9 Seniorinnen und Senioren, zwei mehr als im Vorjahr. Damit müssen sich künftig rechnerisch drei Erwerbstätige die Versorgung eines älteren Menschen teilen. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul bleibt bei jungen internationalen Reisenden weiterhin besonders beliebt. In der diesjährigen Leserumfrage The Traces des US-amerikanischen Reisemagazins Tracy Travel belegte Seoul in der Kategorie beliebteste Stadt unter der weltweiten MZ-Generation den ersten Platz. Der Begriff MZ-Generation bezeichnet in Südkorea vor allem Millennials und die Generation Z. Damit steht Seoul bereits seit 2022 ununterbrochen an der Spitze. Es ist die erste Stadt überhaupt, die in dieser Kategorie 5 Jahre in Folge den ersten Platz erreicht hat. Als besondere Auszeichnung erhielt Seoul den sogenannten Quint Status und wurde in die Ruhmeshalle aufgenommen. Hinter Seoul folgten in diesem Jahr Dublin, Hongkong, London und Athen auf den Plätzen 2 bis 5. Tracy Travel richtet sich vor allem an Leserinnen und Leser im Alter von 25 bis 40 Jahren. Die Auszeichnung basiert nicht auf einem festen Bewertungssystem für Faktoren wie Verkehr, Preise oder touristische Infrastruktur, sondern auf einer direkten Abstimmung der Leser über ihre bevorzugten Reiseziele, Fluggesellschaften und Hotels. Bereits im vergangenen Jahr hatte Seoul die Kategorie zum 4. Mal in Folge gewonnen. Die Stadtverwaltung Seoul führt den Erfolg vor allem auf einen Wandel im Reiseverhalten junger ausländischer Besucher zurück. Statt lediglich bekannte Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, möchten viele Reisende inzwischen den Alltag und die Vorlieben der Einheimischen erleben. Dieser sogenannte Lifestyle-Tourismus gilt als ein wichtiger Grund für die wachsende Beliebtheit der Stadt. Im Stadtteil Seongsu können Besucher Pop-up-Stores, Flagship-Stores und Kulturangebote entdecken und dabei K-Mode und K-Beauty erleben. Auf dem Gwangjang-Markt stehen koreanische Spezialitäten im Mittelpunkt, während das Viertel Dongmyo für Vintage-Shopping bekannt ist. In Hongdae und Ilzero können Reisende außerdem die koreanische Musikszene und die besondere Atmosphäre der Gassenkultur kennenlernen. Ein weiterer Vorteil Seouls ist die Verbindung von Großstadt und Natur. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn und Bus können Besucher direkt zu Bergen innerhalb der Stadt gelangen. Mehrere Berge in der Stadt wie der Bukhansan, der Bugak-san, der Atsa-san und der Kwanak-san bieten die Möglichkeit, Wanderungen mit einem Blick auf die Skyline Seouls zu verbinden. Auch die Reiserouten ausländischer Touristen verändern sich zunehmend. Während früher vor allem Orte wie Myeongdong und die königlichen Paläste im Mittelpunkt standen, gewinnen inzwischen traditionelle Märkte, Kulturviertel und Berge in der Stadt an Bedeutung. Nach einer Analyse der Seoul AI Foundation auf Grundlage von Daten zur Bewegung ausländischer Besucher im öffentlichen Raum und Mobilitätsdaten stieg die Zahl ausländischer Besucher im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr am Dongdaemun Design Plaza um 12,1% und am Berg Atsa-san um 11,8%. Auch Hongdae und der Naksan Park verzeichneten Zuwächse von 10,5%, der Gwangjang-Markt von 10,4% und der Berg Gwanak-san von 10%. Vor allem bei den beiden Bergdestinationen Atsa-san und Gwanak-san war der Anstieg unter den touristischen Wanderzielen besonders deutlich. Der wachsende Zustrom ausländischer Besucher wirkt sich auch auf den Konsum aus. Im April dieses Jahres besuchten 1,56 Millionen Ausländer Seoul. Ihre Kartenausgaben beliefen sich auf über 1,15 Billionen Won, umgerechnet rund 700 Millionen Euro. Dabei ist der Konsum nicht mehr nur überwiegend auf traditionelle Einkaufsviertel wie Myeongdong und Dongdaemun beschränkt. Auch Stadtteile wie Hongdae, Seongsu und Yeouido profitieren immer stärker von den Ausgaben ausländischer Besucher. Auch bei internationalen Tourismus- und Städtebewertungen konnte Seoul zuletzt mehrfach Spitzenplätze erreichen. Bei der Zahl internationaler Konferenzen belegte die Stadt 2025 nach Angaben der Internationalen Vereinigung der Verbände, kurz UIA, den 1. Platz in Asien und den 3. Platz weltweit. Außerdem wurde Seoul vom Reisemagazin Global Traveler zum 11. Mal in Folge als eine der besten MICE-Städte der Welt ausgezeichnet. MICE steht für internationale Tagungen, Incentivreisen, Kongresse und Ausstellungen. In der von der britischen Hochschulbewertungsorganisation QS veröffentlichten Rangliste Beste Städte der Welt für Studierende 2027 erreichte Seoul mit 100 Punkten ebenfalls zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz. Tokio und London belegten die Plätze 2 und 3. Die Stadt Seoul und die Seoul Tourism Foundation wollen diese Erfolge nutzen und künftig noch mehr Erlebnisangebote entwickeln, die Gastronomie, Beauty, Shopping und Natur miteinander verbinden. Gleichzeitig sollen die Marketingmaßnahmen für kaufkräftige ausländische Touristen sowie Teilnehmer internationaler Konferenzen verstärkt werden. Bei der Preisverleihung am 3. August Ortszeit in Chicago betonte der Leiter des Tourismus- und Sportamtes der Stadt Seoul, die 5. Auszeichnung in Folge sei ein Zeichen für die weltweite Anerkennung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit Seouls. Die Stadt wolle auf Grundlage ihres einzigartigen Lebensstils und ihrer kulturellen Angebote den hochwertigen Tourismus weiter ausbauen.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Am Mikrofon Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Choe In-hun zählt ebenso wie Iho Zoll, den wir in der letzten Woche vorgestellt haben, zu den Autoren, die sich in intensiver Weise mit der Teilung Koreas auseinandergesetzt haben. Er wird 1936 im Kreis Haeryong in der Provinz Nord-Hamgyong als ältester Sohn einer recht wohlhabenden Familie geboren. Als nach der Befreiung sowjetische Truppen im Norden einmarschieren, wird die Familie als Bourgeoisie eingestuft und beschließt, nach Wonsan in die Provinz Südhamgyong umzusiedeln. In-hun ist Oberstufenschüler, als der Ausbruch des Koreakrieges die Familie zur Flucht in den Süden zwingt. Nach einem Monat im Flüchtlingslager ziehen sie nach Mokpo in die Provinz Südcholla zu Verwandten. Dort macht er seinen Oberschulabschluss und schreibt sich anschließend an der juristischen Fakultät der Seoul National University ein. Auf das Staatsexamen jedoch bereitet er sich kaum vor, sondern widmet sich stattdessen ganz dem Studium der Literatur und beginnt vor allem Gedichte zu schreiben. 1957 bricht er das Studium ab und tritt in den Militärdienst ein. Dort verbringt er 7 Jahre lang als Dolmetsch-Offizier, wird aber ab 1959 auch literarisch aktiv. Schon ein Jahr später, 1960, veröffentlicht er sein bis heute berühmtestes Werk, den Roman Kwangsang, der Platz, mit dem er schlagartig in die Riege der berühmten Romanautoren aufsteigt. Der Platz befasst sich in sehr grundlegender Weise mit dem Problem der Teilung Koreas. Der Protagonist der Geschichte lehnt die gesellschaftliche Realität sowohl des Südens als auch des Nordens ab und entscheidet sich deshalb dafür, in ein Drittland zu fliehen. Choe In-hun prangert die gesellschaftliche Abgeschlossenheit und den kollektivistischen Zwang im Norden ebenso an wie das soziale Ungleichgewicht und den Individualismus im Süden. In dem am Ende des Romans der Selbstmord des Protagonisten angedeutet wird, werden die mentalen Grenzen des Individuums am Scheideweg der ideologischen Wahl in dramatischer Weise dargestellt. Die Einstellung der Hauptfigur, die der Realität eher in tiefer Qual und intellektueller Kontemplation begegnet als in praktischem Handeln, kann als spezifische Daseinsweise des von Choe In-hun geschaffenen Menschentyps betrachtet werden. Diese Haltung kommt auch in dem Roman Hwaesaegin, der graue Mensch aus dem Jahr 1964, eine Art Fortsetzung von Kwangsang, zum Ausdruck, in dem ein junger Intellektueller, der während des Koreakrieges seine Heimatstadt in Nordkorea verlassen hat und in den Süden übergesiedelt ist, eine vergebliche Suche nach dem Sinn seiner Existenz und seiner Identität führt und umherirrt, ohne in einer bestimmten Ideologie Halt zu finden. Darüber hinaus schreibt Chae-in-hun auch Parodien auf berühmte klassische Werke, so unter anderem Wolkentraum der Neuen, Die Reise nach Westen und A Christmas Carol, wobei er sich oft experimenteller Techniken bedient. Auch als Dramatiker macht er sich einen Namen, unter anderem mit dem Stück Mond, Mond, heller Mond, das vom klassischen Chimchanga inspiriert ist. In diesem Stück springt Chimchong, weil sie keine Prostituierte werden will, von einem Schiff ins Meer, scheitert jedoch, gerät in ein Bordell und schafft es mühsam, ein Schiff in die Heimat zu besteigen, wird jedoch von japanischen Piraten entführt und vergewaltigt. Nach vielen Leiden kehrt sie schließlich als alte Frau nach Korea zurück. Ein schockierendes und kontrovers diskutiertes Stück. 1977 wird Chae-in-hun Professor für kreatives Schreiben am Seoul Institute of Arts, ist dort bis 2001 tätig und zieht sich anschließend aus der Öffentlichkeit zurück. 2018 verstirbt er im Beisein seiner Familie an Darmkrebs. Von Chae-in-hun auf Deutsch erschienen ist der Roman Der Platz. Das war das KBS Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das war das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Zuletzt hören Sie noch das Lied What Would Have Been, gesungen von Psy mit Park Jeong-hyun. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Busen saiya. Busen saiya heißt auf Deutsch so viel wie Wie stehen Sie zueinander oder Was ist zwischen euch? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Park Jin-seok ruft die beste Freundin und Kollegin seiner Frau, Song Mi-jin, an und fragt, was zwischen seinem Schwager und ihr ist.
Wie?
Du, Jae-rang, was ist das?
맥주집 끌고 간 게 누군데?
바람 쐰다고 나가서 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?
내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든 넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니? 네 집구석이나 걱정해.
An einer Stelle sagt Park Jin-seok hier, Do Jae-rang musen sae-ya? Was ist zwischen Jae-ya und dir?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
Mit "무슨 사이야" kann man zum einen fragen, in was für einer Beziehung zwei Menschen zueinander stehen. 둘이 닮았네. 무슨 사이야? 사촌이에요. Die beiden sehen sich ähnlich. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Sie sind Cousins. Hier noch ein Beispiel. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야? 아빠예요. Er holt sie immer ab. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Er ist ihr Vater. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
Zum anderen kann man damit fragen, ob jemand eine romantische Beziehung mit jemandem hat. A랑 자꾸 붙어 다니던데 무슨 사이야? 우리 사귀어. Du bist ständig mit A zusammen. Was ist zwischen euch beiden? Wir sind ein Paar. Hier noch ein Beispiel. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야? 아무 사이 아니야. A und du wirken eng. Was ist zwischen euch? Da ist nichts. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 무슨 사이야 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über Ipju, den Herbstbeginn im traditionellen koreanischen Jahreskalender, und stellen Ihnen die Panso, die Sängerin Song Chang-sun vor. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Beginnen wir heute mit einem Auszug aus einem Gedicht von Tasan Tongyagyung, einem Gelehrten aus der Joseon-Ära. Es gibt keinen Weg, um diese hartnäckige Sommerhitze zu vertreiben. Ich trage einen offenen Hanfmantel, aber fühle mich wie in Leder gewickelt. Es waren nur 3 Tage ohne Regen, doch es fühlt sich an wie eine lange Dürre. Und schon ist es Ipju, der Beginn des Herbstes. Es muss schon wirklich sehr heiß gewesen sein, dass ein respektabler Gelehrter sich in einem Gedicht auf diese Art und Weise beschwert. Auch jetzt sind wir noch mitten in der größten Sommerhitze und doch ist morgen schon Ipju. Im traditionellen koreanischen Jahreszeitenkalender markiert dieser Tag den Beginn des Herbstes. Und das ist nicht der einzige Tag in diesem Kalender, der in die falsche Jahreszeit zu fallen scheint. Ibchun, der Beginn des Frühlings, liegt mitten im Winter. Bei Ipha, dem Sommerbeginn, ist die Frühlingsblüte gerade noch in vollem Gange und Ibdung, der Winterbeginn, fällt in den Spätherbst. Der traditionelle koreanische Jahreszeitenkalender scheint uns sagen zu wollen, dass alles beginnt zu vergehen, wenn es gerade noch auf dem Höhepunkt ist. Kühlen wir uns also im Geiste ein wenig ab und stellen uns einen klaren blauen Herbsthimmel mit einer frischen Brise vor, während wir unser erstes Musikstück hören. Chong Song-guk mit Kim Chong-sung auf der Flöte Taegeum und Kim Taek-soo am Klavier. Diese Woche stellen wir Ihnen die Pansori-Sängerin Song Chang-sun vor, eine offiziell anerkannte Praktizierende des Pansori Shimtonga. Song Chang-sun wurde 1934 in Gwangju geboren. Die Familie ihrer Mutter brachte viele hochgeschätzte traditionelle Musikerinnen und Musiker hervor. Sie wuchs daher in einem Umfeld auf, in dem sie viel Musik hörte. Nachdem sie mit ihrer Mutter eine Aufführung des Stückes Der Holzfäller und die Himmelsfee gesehen hatte, wollte sie unbedingt auf der Bühne stehen. Nach dem Abschluss der Volksschule trat sie in eine Tange-Kompanie ein, die traditionelle Musiktheater aufführte. Aber schon bald musste sie sich der Realität stellen. Sie hatte eine wunderschöne Stimme, aber ihr Gesang war unsicher und ihre Stimme zitterte oft. Sie erkannte, dass sie so ihren Lebensunterhalt nicht würde verdienen können und stieg auf das Spielen von Instrumenten um. Ihren Traum vom Singen gab sie dennoch nicht auf. Sie begann unter der Pansori-Meisterin Kim So-hee zu lernen. Dann ging sie auf den Rat ihrer Lehrerin hin zu dem Meistersänger Tong Eung-min und studierte dort die Pansori Shimtonga und Chunhyanga. Nach Tongs Tod studierte sie weiter unter der bekannten Pansori-Sängerin Park Nok-ju. Erst als sie im Frühjahr 1975 beim Chunhyang-Festival in Namwon auftrat, hatte sie das Gefühl, sich wirklich eine Pansori-Sängerin nennen zu dürfen. Sie sagte einst, dass sie sich an den Jubel und Applaus an dem Tag bis an ihr Lebensende erinnerte. Hören wir nun den Teil aus dem Pansori Shimtonga, in dem Shimtongs Mutter nach ihrer Geburt stirbt und der Sarg hinausgetragen wird. Es singt Song Chang-sun. Yukgyong Kungwon war Koreas erste moderne Schule, die 1886 gegründet wurde. Der amerikanische Missionar Homer Hulbert war einer der ersten Lehrer an der Schule. Er lernte Koreanisch und veröffentlichte 1891 das erste Lehrwerk, das in dem koreanischen Alphabet Hangul geschrieben war. Damals wurde Hangul noch ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern geschrieben. Hulbert war es, der Leerzeichen und Zeichensetzung einführte, um Hangul leichter lesbar zu machen. Hulbert setzte sich auch für die Bewahrung der koreanischen Musik ein. Schon kurz nach Ankunft in Korea dokumentierte er das Lied Arirang in einem Brief an seine Schwester. Es war das erste Mal, dass Arirang niedergeschrieben wurde. Das Arirang von Hulbert unterscheidet sich maßgeblich von dem, das wir heute kennen. Heute wollen wir es in einem neuen Arrangement hören. Die A Cappella-Gruppe The Edge Effect singt das Hulbert Arirang, begleitet von David Benoit auf dem Klavier. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.